zu einem fünften Tag in der zweiten Hälfte unseres Fastenschweigen-Meditierens, wo wir so auf der körperlichen, vielleicht auch schon emotionalen Ebene das Gröbste hinter uns haben. Kann es ganz gut sein, sich mit den dann verbleibenden Problemen auch nochmal so ein Stück der Theorie auseinanderzusetzen. Ging auch ein Zettel in diese Richtung. Mögen über Widerstände reden. Ich habe mich ja viel mit Widerständen beschäftigt in der letzten Zeit, auch sein Buch darüber geschrieben. Auch viel erlebt. Das gehört natürlich dann auch immer zusammen. Hier haben wir jetzt eigentlich eine Situation, die wir uns A selbst gewählt haben, die wir B versucht haben, so zu optimieren, wie es uns möglich ist. Wo im Außen dann doch vielleicht so viele Widerstände gar nicht mehr zu finden sind. Allerdings muss man sagen, umso schöner man es sich macht im Außen, umso schneller kommen die Widerstände innen hoch. Also das ist ja auch die Idee eines Klosters, eines Ashrams, dass man die äußeren Widerstände im Hinblick auf die Suche, diese innere Suche aus dem Weg räumt, damit sich auf der inneren Suche schneller zeigt, was los ist. Natürlich bei unseren eigenen Widerständen, die trotzdem auftauchen, auch das, obwohl wir das wissen, da sind wir natürlich schnell geneigt, die für objektiv zu erklären und dann auch heftig zu rationalisieren. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man sich draußen ein Beispiel sucht, mit dem man sicher nichts zu tun hat, und, oder auch mehrere, an dem man sich das immer wieder klar machen kann. Also, wenn wir uns mal bewusst machen, in Deutschland gibt es ja doch einige Rechtsradikale, die so einen paramilitärischen Outfit auftrainiert, mit Baseballschlägern unterwegs sind und bevorzugt geistig Behinderte niedermachen, wirklich physisch auch niederschlagen. Was kann es sein, wenn die so einen Widerstand haben gegen geistig Behinderte? Da fällt es einem wahrscheinlich leicht, herauszufinden, die müssen geistig behindert sein. Man muss ja auch geistig behindert sein, um in Deutschland rechtsradikal zu sein, nach der Geschichte. Da sind wir weit weg, für uns leicht durchschaubar. Nehmen wir uns eine andere Situation. Jemand, der sicher nicht in milder Variante fremdenfeindlich ist. Aber stellen wir uns vor, einen Menschen, der sich wohlfühlt in seinem Körper, der zu Hause ist in dem Körper, weil er den fit hält, weil er den reinigt, weil er Freude an dem hat, weil er sich gern bewegt, schöne Bewegungshobbys macht, Freude hat an der Sinnlichkeit und Erotik mit seinem Partner, der eine gute Ausstrahlung hat, gut rüberkommt, deswegen auch einen Partner hat, der ähnlich ist, der eine gute Bildung hat, weil er aus einer Familie kommt, wo das selbstverständlich ist und dazugehört, der Freude hat an dieser Bildung und auch einen Ruf vernommen hat, der ihm zur Berufung geworden ist, aus dem sein Beruf geworden ist, den er deswegen, weil er so Freude daran hat, auch so gut macht, dass er damit viel Geld verdient und auch Freude daran hat, seinen Partner dabei zu unterstützen, was Ähnliches zu erleben im Beruf, Erfolg, Freude. Die Kinder haben zusammen, denen es gut geht, die natürlich in guten Schulen sind, gut drauf sind, ihnen Freude machen. Die haben natürlich mit ihrem verdienten Geld dem vielen auch ein schönes Haus, einen schönen Teil von ihrem Ort, in einem Land, das sie lieben wegen seiner Kultur oder einfach weil es so ist, wie es ist, wo sie gern zu Hause sind. die aber in ihrer in ihren langen Urlaubszeiten auch viele Reisen ins Ausland machen, aus Interesse, wo sie fremde Menschen treffen, die sie kennenlernen, schätzen lernen und mögen. Die können ja nicht ausländerfeindlich sein. Das gibt es ja nicht. Um fremdenfeindlich zu sein, muss man Fremdheit in sich haben, unbewusst. Sich vielleicht fremd fühlen in diesem Körper, der einem völlig entgleist ist, figürlich. Sich fremd fühlen in einer Wohnung, die einem nicht gehört, für die man Miete zahlen muss, die man natürlich für zu hoch erklärt. Ohne einen Beruf, der ihn irgendwie ruft, sondern in einem Job, der ihm überhaupt keine Freude macht. Im Gegenteil, den man ablehnt, aber den man braucht, um das Geld aufzubringen für diese zu teure Miete und den zu teuren Lebensunterhalt. Wo man natürlich noch Angst haben muss um diesen Job, weil man muss nichts können dafür. So viel Job, Riesenkonkurrenz. Partner geht es genauso mies, die steigern sich rein in dieses miese Lebensgefühl. Die haben zu dem Land, in dem sie geboren sind, kein besonderes Gefühl. Aber es ist ungefähr das Einzige, was sie haben, diesen Pass. Und wenn die dann jemanden sehen, den man von außen schon ansehen kann, dass er hier fremd ist, weil er noch eine lange Hose unterm Rock trägt oder ein Kopftuch, dann projizieren die auf den. Kommen Widerstand. Wir wollen ja nicht so viele Ausländer haben. Kann man auf allen Ebenen erleben. Auch ganz liberale Leute projizieren jetzt in Deutschland, Österreich gerne auf die Schweiz. Die haben nämlich gesagt, das reicht ihnen, Ausländer. Die sind jetzt ausländerfeindlich. Die haben aber mehr Ausländer drin als jedes andere europäische Land. Fast 24%, ein Viertel, sind schon Ausländer in der Schweiz. Aber das übersieht man dann gern. Weil es ist immer schöner, wenn es unangenehme Eigenschaften wie Ausländerfeindlichkeit die anderen haben. An diesen Beispielen kann man das, glaube ich, ganz gut für sich nachvollziehen. Und der wichtige Schritt ist dann, dass es eben auf mich bezieht. Nicht draußen Schuldige suche, sondern drinnen Verantwortung, um Antworten zu finden, um meine Dinge zu lösen. Also, wenn ich das bei mir mache, kann ich schön diese Diskrepanz spüren. Es macht ja Spaß, sich auch aufzuregen, wenn man dann noch Anhänger findet für diese Position. Da kann man sie noch besser vertreten und rationalisieren. Man findet immer wieder so geeignete Gelegenheiten. Ich habe da auch in letzter Zeit viel erlebt. Ich kann es mal an so einem eigenen Beispiel darstellen. Hier verbunden mit Tamanga. Wie wir hier Ende letzten Jahres Seminare gemacht haben, gearbeitet haben, waren hier 22 Leute angestellt und wir hatten auch eine ganz gute Zeit. Also die Leute so miteinander. Und wie dann die österreichische Arbeitsaufsicht kam, der Arbeitsdirektor, der fertig war, war dann das nicht mehr eigentlich möglich weiterzuführen so. Rezeption ist heute noch gesperrt. Es war an allem, irgendwas auszusetzen. Für uns Summen wollten sie völlig, naja, kann man sagen, schwachsinnige Dinge geändert haben. Der Höhepunkt war das Hackschnitzelheizwerk. Da war so eine schöne alte Holztür drin. Muss eine Feuersicherheitstür rein. Völlig absurd bei Hackschnitzelwerken, aber egal. Also Feuersicherungstür. Dann kam aber noch so ein anderer Typ. Der wollte noch eine Belüftung haben. Nun muss man wissen, der Sinn einer Feuerschutztür ist, dass sie ganz dicht ist und dick aus Stahl. Der Vorschlag war, Luftschlitze reinzumachen für viel Aufwand in die Feuersicherheitstür. dann habe ich schon mal gewagt zu sagen, sind wir hier jetzt ein Irrenhaus oder ein Schilder? Jetzt haben wir neben der Feuerschutztür, die ganz dicht ist und so dick, ein aufwendiges Fenster mit offenen Luftschlitzen konstruieren müssen. Da kann man jetzt natürlich aufgehen und sagen, das ist Österreich in seiner unangenehmsten Form, ein Bürokratenstaat, wo Sinnlosigkeit passiert. Da könnte man auch mehr anführen. Naja, wie er fertig war, der Arbeitsdirektor, waren noch zwei Festangestellte. Wie wir den anderen das sagen mussten, haben die allermeisten geweint, waren völlig entsetzt. Bisher hatte keiner bemerkt, dass die Rezeption zu niedrig war. 35 cm sogar. Warum ärgere ich mich da? Warum gerate ich da so in Widerstand? Immer diese andere Seite zu sehen. Der Arbeitsdirektor erreicht das Gegenteil. Der ist ja angestellt für viel Geld von diesem Staat, damit er die Arbeitenden schützt. Was er macht ist, er ruiniert ihnen die Arbeitsplätze. Und das passiert praktisch überall in Österreich. Das kriege ich ja jetzt auch viel gesagt. Und da können wir jetzt wieder politisch aktiv werden und sich an diesem Widerstand hochziehen. Aber wir können auch einfach auf die Suche gehen und schauen, wo erreiche ich denn das Gegenteil von dem, was ich will. Das ist nämlich der Punkt, der mich da trifft. Eigentlich ist mir das ja nicht so wichtig, was jetzt ein Arbeitsdirektor fühlt und denkt und macht und warum. Dem werde ich jetzt hoffentlich nie mehr was zu tun haben. Aber der springende Punkt ist natürlich bei mir. Ich erreiche das ja auch oft. Ich weiß das auch. Das stört mich. Versuche es zu ändern. Wenn ich Leuten über Ernährung erzähle oder über das Rauchen oder so etwas, was mache ich dann? Na, ich gebe ihnen scheinbar wichtige Informationen. Und die sind mir auch wichtig. Ich weiß auch, dass sie stimmen. Aber ein großer Teil davon macht das nicht. Und was er dann macht, ist, er raucht mit Angst. Er isst weiter diese ganzen Milchprodukte. Aber mit großer Angst, mit Recht mit Angst. Aber jetzt kommt noch die Angst dazu, jetzt geht es dem noch schlechter. Das ist genau das Gegenteil von dem, für das ich als Arzt unterwegs bin. Ich sollte ja Angst nehmen. Das ist ja auch eine Form von Krankheit, sogar eine ziemlich schwere. Also mir ist es, wenn ich mich dann auf mich besinne, auch wieder bewusst. Natürlich gibt es das auch in mir. Oder hier gerade im letzten Kurs bin ich da irgendwo, wo man mich übersehen hat, scheinbar. Und zwei Damen erzählen so, wie sehr wir hier sparen und wie viel sie zahlen müssen. Naja, statt da gleich aufzuspringen und dem mal die Welt zu erklären, bleib doch lieber ruhig liegen und überleg mal, ja. Das ist ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das stört mich auch. Stört mich überall. Es ist nicht so, dass die Leute hier viel verdient haben. Nur wir haben viel bezahlt. Das liegt halt an dem System. Aber am meisten ärgert mich das natürlich bei meinen Kollegen, bei den Ärzten. Seit Jahren habe ich ein fürchterlich schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis in der Arbeit mit Ärzten. Aber es ist immer wichtig, ich bin halt einer und ich möchte sie gewinnen. Das ist ein Riesenaufwand, Ärzte zu gewinnen für diese Ausbildung und Seminare. Die Heilpraktiker laufen mir dazu. Und wenn ich dann darauf komme, dann merke ich schon, es hat mit mir zu tun. Mir geht es um die Dinge, die mir wichtig sind. Die beiden Damen, die Welt nicht verstehen. Das kann ich in Ruhe dem Schicksal überlassen. Ja, die werden das auch noch lernen. Und das kann ich meine Aufgabe. Und, also, höre ich mit eigenen Beispielen auf. Obwohl natürlich, es fehlt noch welche. Als Widerstandsspezialist. Wichtig wäre, dass sie das bei sich machen. Hinter jedem Widerstand kann man sowas finden. Ich würde nicht in ihn geraten, wenn es nicht mit mir zu tun hätte. Und es ist natürlich total wichtig für uns, dass wir rauskommen aus diesen Widerständen, auf diesem Weg. Weil, wie schon mal erwähnt, der Endzustand, der ja weniger ein Zustand als ein fließendes Sein ist, der zeichnet sich vor allem durch eins aus, frei von Widerstand. Die Namen sind eben verschieden, die Wege dahin sind auch ganz verschieden. Aber es gibt keinen Widerstand mehr. Also das ist der Zustand, den wir anstreben, wo wir hinwollen. Und insofern ist es natürlich auch gut, wenn die Widerstände hochkommen, weil sie sind das, was uns trennt von diesem Zustand. Klingt so salopp zu sagen, wenn wir uns hinsetzen, kommt die Erleuchtung und alles, was ihr im Wege steht. Es kommt, was ihr im Wege steht, bei den allermeisten von uns, glaube ich. Mich eingeschlossen. Und das sind die Widerstände. Und ob die drinnen liegen, Widerstände mit irgendwelchen Symptomen, Schmerzen, oder draußen, in Form von Problemen, das ist letztlich gleichgültig. Der Umgang damit wäre immer idealerweise, dass ich das anhöre, merke, okay, da kommt was in mir hoch dazu, da möchte ich jetzt gleich anspringen, es unterdrücken, wenn es im Körper ist, oder auf jemanden losgehen. Und wenn ich diesen Schritt auf mich zurückgehe, kann ich sehen, aha, da ist noch etwas, was nicht im Fluss ist. Und in dem Kontext hier unseres Musters reicht es einfach anzuschauen, damit zu sein. Und hier sind es oft Kleinigkeiten, aber da ist natürlich oft mehr dahinter. Weil in so einem Ritual sind auch Kleinigkeiten wichtig. Da ist dann der Widerstand mit dem Tee oder dem Wasser. Weil dann einfach sonst auch nichts bleibt, vielleicht. Und dann wird eben nachzugehen. Eigentlich ist es doch so einfach, dieses Setting, wie wir das sagen. Sich hinsetzen, das kennen wir jetzt alle. Die Stufe haben wir praktisch alle. Die Atemzüge zu zählen und zwischen ihnen auch wach zu sein. Da werden uns so wundervolle Geschenke aus den alten Texten, aber auch von Herrn Klein, in Aussicht gestellt. Wir müssten das ja nur machen. Aber Widerstände sind davor. Die Gedanken sind natürlich verbunden mit solchen. Klarerweise. Also sich auch gar nicht böse sein. Sich keinen Druck machen, sonst immer wieder auf der unteren Stufe, ich muss sitzen. Sonst anschauen. Es vorbeiziehen lassen. Wenn dieses Eigenbezug wieder da ist. Ja, sonst kommen wir natürlich in so eine Tendenz, die ich schon oft erzählt habe, der Kleine auch erzählt hat, glaube ich, diesmal sogar, wie man das Fasten reformieren kann, bis man zum Schluss am Karfreitag statt an Schweinebraten und Krapfen isst. Das ist ja nicht böswillig. Die Kirche hat ja das nicht gemacht, um sich ad absurdum zu führen, sondern es ist geschehen. Mit unserem normalen Denken, das ist so organisiert, dass das so läuft. Was wir schon für Vorschläge gekriegt haben, um die Fastensuppe im ersten Kurs nahrhafter zu machen, das ist wirklich, ja, die wir sammeln müssen, diese Zettel sind allein ein kleines Witzbuch. Ja klar, kann man da zum Schluss auch eine Wiener Brühe draus machen. Die schmeckt dann noch nahrhafter, ist schon wahr. Und für die gibt es viele Argumente für die Wiener Brühe. Ja, muss ich auch als Veganer sagen, Krankenhäuser in der Gynäkologie, die Hühnersuppe, das ist ein Medikament, letztlich. Also, man kann das immerhin rationalisieren. Das wird jetzt anfangen, weil der Geist, der ist ja jetzt natürlich hochaktiv. Das ist immer so, der Körper ist dann ruhig, die Emotionen gehen so zurück tendenziell, und dann fängt der Geist an mit seinen Verbesserungsvorschlägen. Es ist eher rührend, wenn sie das für uns tun. Und ich will auch nicht sagen, dass es mich schon was gebracht hat. Wir haben in diesen 35 Jahren, haben wir auch schon ein paar Sachen verändert, verbessert. Und da gingen auch ein paar auf Vorschläge aus ihrem Kreis zurück. Aber eigentlich sind wir natürlich nicht da, um das Ritual zu verbessern, sondern um uns zu entwickeln. Und die Widerstände sind eigentlich was wie der Dünger auf diesem Weg. Und im Ritual sind auch diese kleinen Widerstände wirklich wichtig. Das in diesen langen Jahren der Beratung immer wieder am Anfang staunend, inzwischen ja schon relativ bewusst erlebt. Immer eine Frau beraten, die hat Partnerprobleme, wie die meisten Frauen. Und die hat so eine geradezu witzige Sache erlebt, die dann ernst wurde. Das ist eine sehr kompetente Frau, die Karriere gemacht hat, ihren Weg gegangen ist und Männer relativ gut durchschaut hat und deswegen auch keinen gefunden hat, der an ihre Seite passen würde, wo sie sich an die Schulter lehnen kann. Da gibt es ja nicht viele, hat sie mir gesagt. Das glaube ich stimmt wohl auch. Also da hatte sie schon hohe Ansprüche. Und dann meinte sie, einen gefunden zu haben. Oder der sogar sie. Und weil sie so begeistert war, auch in diesem Zustand der Großhirnvergiftung, die da stattfand, hat sie sich ganz schnell zur Hochzeit entschieden mit dem. Und der ist dann in der schönen Kirche, oder auch auf dem roten Teppich auf dem Weg dorthin zum Priester, ist der über diesen Teppich, der mit Messingstangen festgemacht war an den Stufen, gestolpert und ist der Länge nach auf den Bauch geregelt. In dem Moment hat sie gewusst, das ist wieder keiner, an dessen Schulter ich mich lehnen kann. Der liegt jetzt schon auf dem Bauch. Und sie wollte eigentlich umdrehen. Aber das tut Frau dann nicht und Mann auch nicht auf dem Weg zum Jawort. Die ist dahin gegangen, hat mit einem weniger guten Gefühl der Jawort abgeliefert. Und naja, ging dann auch nicht gut. Deswegen kam sie auch zu mir. Wir haben versucht, so auseinander zu baldoren, inwiefern das eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Weil die war schon so weit, die glaubt schon ans Ritual. Ob sie das da hinein projiziert in den und so weiter. Aber es gibt so viele Beispiele dafür, wo man sehen kann, was für eine Wirkung da drin ist im Ritual. Noch eine Idee krasser, ist eine Situation, wo ein bayerisches Pärchen, die nicht geheiratet hatten, weil sie so mal früher Hippies waren, 68er und eigentlich davon nichts hielten, aber eine Tochter hatten und schön gelebt haben im Land in Oberbayern. Und dann, wie die Tochter in die Schule musste, war schon so der Gedanke, ob es in dieser urkatholischen Gegend denn doch besser ist, wenn sie heiraten, allein schon der Tochter zu leben. Jetzt waren sie schon 8 Jahre zusammen, das ging gut, alles ging gut. Und dann haben sie gesagt, naja, eigentlich haben sie nie so richtige Hochzeitsreise gemacht und das richtig gefeiert, auch den Erfolg der Firma und alles. Dann haben sie gedacht, wir machen ein großes Hochzeitsfest und haben das richtig inszeniert und viele eingeladen und dann auch eben schön geheiratet in einer wunderschönen Kirche. Und dann so ein paar Rituale auch ein, Braut raus, seine Freunde haben sie entführt und nette Sachen. Und am Abend sind sie dann mit Dosen am Auto davon gefahren in die Hochzeitssuite eines schönen Hotels. Das ist auch alles super gegangen. Und dann hat er sie über die Schwelle getragen, haben sie Champagner getrunken, schönes Liebesfest, hatten sie sich vorgestellt. Und hat auch gut funktioniert, bis er mittendrin sie mit einem anderen Vornamen geredet. Da ist die erstarrt. Das kann man nicht verfilmen, was keiner glauben will. So hat es mir auch erzählt. Nur der springende Punkt war, dass wie der zu mir in Beratung kam, war der zwangsgeschickt von seiner Frau. Das war 2 Jahre danach. Der stand unter der Erpressung, dass sie sich trennt, wenn der jetzt nicht endlich Psychotherapie macht, um seinen schwachen Charakter zu bearbeiten. Der saß ziemlich hilflos vor mir, ohne andere Motivation für diese Therapie, außer dass er diese Frau, mit der er 8 Jahre glücklich war und jetzt 2 Jahre unglücklich war, erhalten wollte. Und diese Familie sagte, Es ist so absurd. Den Namen dieser Frau, das war seine frühere Freundin vor der Frau, den hat er gesagt, aber von der Frau hat er sich getrennt. Die Frau interessiert ihn nicht mehr. Die ist inzwischen mit einem anderen und hat ein Kind. Er hat seiner Frau das auch alles gut dokumentiert, dass das keine Gefahr ist. Er hat schon tausende Male, so in männlicher Logik hat er das gesagt, den richtigen Namen gesagt, nur einmal den falschen. Aber das im Ritual. Dann ist das eben nicht dasselbe. Und dann Christbaum, Heiliger Abend, geht das nicht. So im täglichen Ablauf ist es nicht die Katastrophe. Auch schon deutlich. Naja. Und wir sind eben dann nachgegangen. Klar, jetzt war er da und musste ja Therapie machen, was natürlich auch nicht funktioniert hätte. Wir haben doch so eine Trance-Sitzung gemacht, wir haben uns mal angeschaut, warum das gekommen ist. Und das war dann auch ganz gut. Das hatte eine Bedeutung, eine große. Mit der anderen Frau hat nichts funktioniert, deswegen hat er sich auch getrennt. Außer die Sinnlichkeit und die Erotik, die war viel schöner als seine jetzige. Und genau das war der Punkt, warum das da rausgekommen ist. Dieser enorme Widerstand. Also, das abzuschließen, die Therapiezeit hat dann seine Frau gemacht, weil die da ein großes Thema hatte und sich nicht so loslassen konnte. Und zum Schluss hat es beiden genützt, dass dieser Widerstand aufgetaucht ist. Widerstände im Ritual haben einen besonderen Sinn. Und hier kann man sie wirklich bei uns lassen, nicht rausprojizieren, das was man immer macht, sondern sie zu uns zurückholen. Dann wären die wirklich fruchtbar. Wie bei den beiden. Die hatten dann 2,5 Jahre danach die ungleich bessere Beziehung. Weil sie nämlich enorme Schritte gemacht hat in diesem Bereich Sinnlichkeit, Erotik, Sexualität. Und er das auch enorm genossen hat. Und die rückblickend über die Situation heute lachen können. Die haben die Hochzeitsnacht dann nochmal wiederholt. Und es hat alles gut gedacht. Er hat extra oft den Namen gesagt.